Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Rudolf Nureyev.
Ja.
Alexander Iwanowitsch Puschkin.
Ja, um Rudolf Nureyev geht es gleich im Gespräch mit Rolf Fiennes, denn der hat Regie beim neuen Film über den Balletttänzer geführt. Nureyev The White Crow, das ist ein neuer Spielfilm, der am Donnerstag ins Kino kommt. Und er erzählt vom rebellischen, neugierigen und hochtalentierten Balletttänzer Rudolf Nureyev. Er erzählt zum Beispiel, wie Nureyev an das Choreografische Institut Leningrad kommt, eine der berühmtesten Ballettschulen der Welt.
Verbeugung. Sind alle aufgewärmt?
Ja.
Gut, machen wir wie sonst auch zwei Demi-Plié und ein Grand Plié in jeder Position. Bereit machen und bitte.
Mit 17 Jahren ist Nureyev eigentlich schon zu alt, aber er beißt sich durch. Landet beim Leningrader Kirov-Ballett und reist mit ihm dann in den 60ern in den Westen nach Paris. Der Kalte Krieg befindet sich gerade auf dem Höhepunkt und die Sowjetunion will auch künstlerisch, tänzerisch Stärke demonstrieren. Rudolf Nureyev hingegen ist begeistert von der Kulturszene Paris, streift durch die Museen und Jazzclubs der Stadt und bringt damit die KGB-Spione gegen sich auf, die ihm folgen. Regisseur des Films ist ein Brite, der Schauspieler und eben auch Regisseur Rolf Fiennes. Rudolf Nureyev hat ihn schon 20 Jahre lang beschäftigt und was so lange gedauert hat und warum er dran geblieben ist und seine dritte Regiearbeit nun dem Balletttänzer gewidmet hat, das hat er mir im Gespräch erzählt.
Well, when I read this story, I came across these chapters from a biography. I was sent the first six chapters of this new biography, which covered this story of the film.
Mir wurden damals die ersten sechs Kapitel einer neuen Biografie zu Rudolf Nureyev zugeschickt. Die haben mich sehr beeindruckt und ich sah auch sofort einen Film vor mir. Aber ich hatte damals keine Ambition, selber Regie zu führen. Ich fand Nureyevs Geschichte nur eine gute Idee für einen Film. 10 Jahre später habe ich Coriolanus gemacht, meine erste Regiearbeit, und dann The Invisible Woman. Und Gabi Tanner, die Produzentin war und ursprünglich vom Ballett kommt, wusste von meinem Interesse an Nureyev und sie fragte mich, ob ich einen Film machen wollte. Und da habe ich beschlossen, es weiterzuverfolgen. Die Geschichte hat mich nie losgelassen. Ich hatte auch eine Riesenangst, weil Nureyev so bekannt ist und es schon so viel über ihn gibt. Die große Herausforderung war das Casting. Wen nimmt man? Einen Schauspieler und ein Double für die Tanzszenen plus Gesichtsersatz, was teuer ist? Oder nimmt man einen Tänzer? Ich dachte, wenn ich einen Tänzer finde, der auch spielen kann, dann wäre es machbar. Aber die Finanzierung war immer so unsicher. Denn es war mir wichtig, so viele russische und französische Schauspieler wie möglich zu engagieren, die im Film ihre eigene Sprache sprechen. Ich fand großartige Schauspieler, die aber recht unbekannt waren, und auch einen Tänzer, der nicht bekannt war. Das half nicht. Ich wich nicht von meiner Idee ab, aber die Schwierigkeiten waren groß. Wir hofften, russische Investoren zu finden, aber wir haben es nicht geschafft.
And so it was tough and we didn't, I hope we get Russian investment, we did not.
Sie erzählen die Geschichte von Rudolf Nureyev bis zum Jahr 1961. Da war er gerade mal 23 Jahre alt. Was hat Sie so sehr am jungen Nureyev interessiert? Und wie viel wollten Sie auch vom soziopolitischen Kontext der Zeit miterzählen?
I asked myself, should I be making a biopic or should I be referencing other parts of his life?
Ich habe mich gefragt, ob ich eine Filmbiografie über sein ganzes Leben machen sollte. Das wäre spannend gewesen, hätte aber für mich nicht die gleiche dramatische Kraft gehabt, die mit dieser begrenzten Zeit einherging. Nun erzähle ich die Geschichte von einem Jungen aus einer sehr armen Familie, der in eine der renommiertesten Ballettschulen der Welt geht. Er fühlt sich in gewisser Weise auserwählt. Er reist mit dem Leningrader Kirov-Ballett nach Paris und soll dort plötzlich bestraft werden und nach Hause zurückkehren. Aber er beschließt, in Paris zu bleiben und seiner Heimat den Rücken zu kehren. Nichts hat mich überzeugt, die Geschichte zu erweitern. Einige meinten, aber was ist mit Margot Fonteyn? Und was ist mit seiner Liebesaffäre mit Erik Brun? Und mit seinem sehr offen ausgelebten, promiskuitiven Lebensstil und seinem AIDS-Tod?
Eric Brune and his very unapologetic promiscuous lifestyle and then his tragic death from AIDS and all that. And yes, those are maybe someone else will make that film.
Ja, vielleicht macht jemand anderes einen Film. Für mich ging es darum, die fundamentalen Entscheidungen zu zeigen, die ein Künstler treffen muss, wenn es um Identität und Freiheit geht. Es war eine sehr klare Gegenüberstellung. Auf der einen Seite ein politisches Regime, das die Position vertritt, es geht ausschließlich um die Gemeinschaft und nicht um das Individuum. Und auf der anderen Seite eine liberale Demokratie, die sagt, wir müssen die Rechte des Individuums verteidigen. Diese Gegenüberstellung ist sehr stark und dramatisch. Und es gibt diesen wilden künstlerischen Geist, der dazwischen gefangen ist. Und das schien mir eine sehr starke Geschichte zu sein.
Quite dynamic, quite dramatic one, in which you have this ferocious artistic spirit caught between. I thought that seemed very strong to me.
Sie sprechen im Film Russisch. Wie schwer war es, die Sprache zu lernen?
Well, my Russian is quite basic, but I have enough Russian to work on it.
Meine Russischkenntnisse sind recht banal, aber ich habe sehr hart daran gearbeitet, meine russischen Texte richtig zu sprechen. Und ich konnte meine Fehler auch noch nach dem Dreh korrigieren. Mein Russisch in einer Unterhaltung ist also bei weitem nicht so gut wie das im Film.
Sie spielen ja Nureyevs Lehrer, Alexander Puschkin. Und als Tanzlehrer sind Sie in gewisser Weise im Film auch ein Regisseur, denn Sie geben Ihrem Studenten sehr genaue Anweisungen. Nun führen Sie ja auch Regie beim Film. War dieses doppelte Spiel so beabsichtigt?
Consciously intended?
No, it wasn't. I didn't want to play in the film. I didn't want to act in it for a long time. And I could feel that added also to our financial difficulties, because I could feel.
Nein, ich wollte lange nicht selber in dem Film mitspielen. Und das hat auch zu unseren finanziellen Schwierigkeiten beigetragen. Denn es hieß, wenn Sie so viele unbekannte Schauspieler haben, die alle Russisch und Französisch sprechen, und Sie sich weigern, im Film mitzuspielen, dann haben wir ein wirkliches Problem. Dann kam auch der russische Produzent und fragte mich, warum ich nicht im Film mitspiele. Er sagte, wenn ich Puschkin spiele, gäbe es vielleicht russische Investoren. Daraufhin habe ich die Rolle übernommen. Es gab dann zwar doch kein russisches Geld, aber ich mochte die Rolle. Und Gabi Tenner hat schließlich gesagt, schau doch mal, das ist geradezu poetisch, dass du Oleg Ivenko als Filmregisseur beibringst zu Schauspielern und im Film bist du sein Lehrer.
That just came about because I broke my determination not to be in it.
Warum war es so schwierig, russische Finanzierung zu bekommen?
I think because it clearly was an artistic film and Russian investors, like any other film investors, want to know who the big stars are.
Ich glaube, weil es ganz klar ein künstlerischer Film war und russische Investoren wie andere Investoren auch wollen wissen, wer die großen Stars des Films sind. Und weil ich mit Unbekannten arbeiten wollte, Oleg Ivenko ist unbekannt, war das ein großes Risiko. Und Nureyev ist auch eine ambivalente Figur für das russische Establishment. Ich versuche das selbst noch zu verstehen. Er wird auf der einen Seite als großer Balletttänzer verehrt, aber er hat Russland verlassen, was auch als Verrat angesehen wird. Er hat nie wieder in Russland gelebt und er war offen schwul. Russland ist in dieser Hinsicht sehr konservativ. Und ich glaube, in dem aktuellen politischen Klima in Russland ist jede sexuelle Orientierung außerhalb der heterosexuellen Norm eine Herausforderung. Es ist zwar nicht illegal, aber wird auch nicht unbedingt gut geheißen. Ich glaube, das war auch ein Problem.
Today in Russia, and it's not illegal, but it's definitely not encouraged. It's a difficult area, so I think that was also an issue.
Nun ist der Film aber fertig. Nureyev, The White Crow heißt er und Ralph Fiennes ist der Regisseur. Mit ihm habe ich gesprochen und gleich widmen wir uns ihm noch einmal als Schauspieler, nämlich in unserer Top 5-Kolumne.
Top 5.
Nach Coriolanus und The Invisible Woman kommt am Donnerstag nun also die dritte Regiearbeit des Briten Ralph Fiennes ins Kino. Nureyev, The White Crow. Wir wollen uns jetzt noch einmal dem Schauspieler Ralph Fiennes zuwenden, der ja vor allem bekannt geworden ist aus den großen Filmen Schindlers Liste und Der englische Patient. Hartwig Tegler hat in den Top 5 noch 5 andere Filme zusammengestellt, die nicht weniger als den Atem rauben, wenn man Fiennes in die Augen schaut.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Essentially, we're playing versions of human beings from scripts, essentially.
Im Wesentlichen spielen wir Schauspieler Versionen von Menschen. Es geht darum, immer wieder über den Charakter, den du spielst, nachzudenken.
Constantly think and imagine about your character.
Immer wieder Fragen an ihn zu stellen.
And keep asking yourself,
questions. Platz 5. Stürmische Leidenschaft von Peter Kosminski, 1992.
Um Gottes Willen, bitte hören Sie auf, so zu starren, als sähen Sie einen Geist.
Sind wir allein?
Ray Fiennes als Heathcliff, der als Ziehkind nach Wuthering Heights kommt, das Gut im Hochmoor von Yorkshire, und sich unglücklich in die Tochter des Gutsherrn verliebt.
Ich habe nur ein Gebet. Ich wiederhole es so lange, bis mir die Zunge erstarrt. Catherine Earnshaw, mögest du nicht in Frieden ruhen, solange ich am Leben bin.
Heathcliff!
Steven Spielberg sah diese Verfilmung von Emily Brontes Klassiker und sagte danach über Ray Fiennes, der in Spielbergs Schindlers Liste ein Jahr später den KZ-Kommandanten spielte, er war absolut brillant. In seinen Augen sah ich sexuell Böses. Es gab Momente von Güte, die über seine Augen huschten und im gleichen Moment in Kälte erstarrten. Nur die Augen. Ray Fiennes, nur in die Augen schauen und dann erstarren, erschaudern, sich erschüttern oder sehr tief berühren lassen. Beispielsweise berühren zu lassen.
Platz 4.
Von diesem verstörenden Bild von Trauer, Melancholie und Frieden.
Der ewige Gärtner von Fernando Mereyes. 2005.
Wenn Ray Fiennes als britischer Diplomat Justin auf seine Mörder wartet, an diesem einsamen See in Kenia, wo vorher Justins Frau Tessa, Rachel Weisz, ermordet wurde, weil sie die Verbrechen der Pharmaindustrie in Afrika aufdeckte.
Du willst, dass ich nach Hause komme, aber ich bin zu Hause.
Da Tessa tot ist, will Justin nicht mehr leben, aber vorher das Komplott aufdecken. Es schwingt Todessehnsucht mit, wenn der Mann wartet und sich schon da an dem einsamen See wegträumt aus dieser Realität. Großes Spiel eines Schauspielgiganten.
Platz 3. Coriolanus von Ray Fiennes, 2011.
Verfilmung eines eher unbekannten Shakespeare-Stückes. Erste Regiearbeit des Schauspielers, der in den 1980er Jahren berühmt wurde, unter anderem als Mitglied der Royal Shakespeare Company und immer noch auf der Theaterbühne steht. Fiennes verlegt die Geschichte des Kriegshelden Coriolanus in das 21. Jahrhundert. Die Sprache von Shakespeare bleibt. Der Fragen,
and keep asking yourself questions,
die der Schauspieler Ray Fiennes immer wieder an seine Figuren zu stellen pflegt, wie er sagt, werden hier viele gewesen sein. Denn dieser Coriolanus, Fiennes spielt ihn selber, ist Kriegsheld, Aufrührer und Verräter an der eigenen Republik. Also so widersprüchlich wie der britische Schauspieler und von Coriolanus an auch Regisseur es offensichtlich liebt.
Platz 2.
Es war einmal.
Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, 2014.
Es war einmal. Ein Hotel in einem Märchen Osteuropa in den 1930er Jahren. Und der absolute Herrscher über diesen Kosmos, Monsieur Gustave.
Wer bist du?
Ich bin Zero, Sir, der neue Lobbyboy.
Zero, sagst du?
Ja, Sir.
Noch nie gehört, noch nie gesehen. Wer hat dich eingestellt?
Das war Mr. Mosher, Sir.
Mr. Mosher?
Ein Hotel, wo der Concierge so sehr Dienstleister war, dass er alle weiblichen Gäste beglückte, auch Madame D., die ein wertvolles Gemälde besaß. Und als sie starb, unterstellte die raffgierige Verwandtschaft Gustave, die Dame ermordet zu haben. Eine ungeheure Lust, der Lust zuzuschauen, wie Ray Fiennes diesen Gustav zum Besten, ach was, zum Allerbesten gibt, in einer grandiosen Mischung aus exaltierter Komik, einer Menge Stil, Bauernschleue, verbunden mit intellektueller Finesse und Liebenswürdigkeit.
Platz 1, Die Herzogin von Saul Dipp, 2008.
Das Aufbegehren der Herzogin gegen die Lieblosigkeit ihres Mannes, 18. Jahrhundert, britische Adelsgesellschaft, ist eindrucksvoll. Aber am Ende ist es nicht das Gesicht der schönen Keira Knightley, sondern das von Ray Fiennes, das sich eingräbt, weil der als Herzog als die fast tragischere Figur wirkt. Das ist das Faszinierende an der Darstellungskunst dieses Schauspielers, der mit wenigen Mitteln einer Figur auf einmal eine völlig andere Dimension eröffnen kann. Der Herzog geht zum Fenster und sagt, während er die Kinder draußen spielen sieht,
wie herrlich, wenn man so frei ist.
Einem Mann, der seiner Frau so viel Gewalt und Lieblosigkeit entgegenbrachte, können wir auf einmal Mitgefühl entgegenbringen, ihn auch als Gefangenen seiner Zeit sehen. Wie Ralph Fiennes ja sagte,
we're playing versions of human beings.
Es geht beim Schauspielen darum, den Menschen in all seinen Varianten und in seiner Widersprüchlichkeit zu zeigen und nicht nur in der glattgebügelten Variante.
Die Top 5 der Filme, in denen Ralph Fiennes mitspielt, zusammengestellt von Hartwig Tegler und nachzuhören auch im Podcast, den Sie unter anderem über die App DLF Audiothek abonnieren können. Die Wogen schlagen hoch bei der hessischen Filmförderung. Zahlreiche Filmemacher fordern den Rücktritt des Geschäftsführers von Hessen Film, Hans-Joachim Mendig. Anlass: ein Foto erschien bei Instagram, das Mendig in offensichtlich fröhlicher Tischrunde unter anderem mit Jörg Meuthen zeigt, dem Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD. Als gestern nun die Nominierungen der hessischen Film- und Kinopreise bekannt gegeben wurden, da war Mendig nicht dabei, berichtet unser Korrespondent in Frankfurt am Main, Ludger Fittgau. Angela Dorn, die hessische Kunstministerin, wollte nicht, dass der Konflikt die Veranstaltung dominiert.
Wir hatten uns im Vorhinein schon entschieden, dass es uns wichtig ist, dass wir heute auch wirklich symbolisch zeigen mit Herrn Lewandowski, dass wir deutlich machen, uns geht es wirklich um den Film, um die Filmschaffenden, um den Nachwuchs, um das, was da Wunderbares passiert. Und haben sehr bewusst vorher entschieden, dass das da zum Gesamtkonzept dazugehört.
So saß also statt Hans-Joachim Mendig der 1975 in Warschau geborene und in Offenbach aufgewachsene Filmemacher Piotr Lewandowski neben der Ministerin. Lewandowski, dessen SWR-Tatort Hüter der Schwelle Ende September in der ARD läuft, zeigte sich schockiert darüber, dass sich nun so viele Filmschaffende aus Protest gegen Mendig von der hessischen Filmförderung abwenden.
Was mich persönlich sehr schmerzt, ist die Tatsache, dass plötzlich so viele Leute nicht mehr in Hessen drehen wollen. Plötzlich ist die Förderung ein Problem und das finde ich extrem schade. Das verletzt mich extrem.
Die hessische Kunstministerin Angela Dorn von den Grünen beschreibt die Ausmaße, die die Proteste gegen Hans-Joachim Mendig inzwischen angenommen haben.
Ich habe in den vergangenen Tagen zahlreiche Protestschreiben erhalten, in denen Filmschaffende ankündigen, nicht mehr mit Hessen Film zusammenarbeiten zu wollen. Mehrere Mitglieder von Fördergremien haben angekündigt, sich zurückzuziehen, mindestens ihr Amt ruhen zu lassen. Die Hessenfilm hat den Auftrag, eine vielfältige Kulturlandschaft im Film zu gewährleisten. Und deshalb sehe ich die wachsende Entfremdung zwischen Herrn Mendig und vielen Filmschaffenden mit zunehmender Sorge.
Die Grünen-Politikerin Dorn ist seit dem 18. Januar dieses Jahres hessische Kunstministerin. Es geht beim Fall Mendig nicht nur um das Treffen zwischen dem Chef der Hessenfilm und dem AfD-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen. Doch Mendig schweigt seit Tagen. Die Entfremdung zwischen ihm und den Filmschaffenden besteht jedoch ohnehin schon seit längerem, so Angela Dorn.
Sie zeichnet sich bereits seit längerer Zeit ab. Ich habe seit meinem Amtsantritt mit Herrn Mendig mehrere Gespräche genau über die Frage des offenen und kooperativen Umgangs mit den Filmschaffenden geführt. Und angesichts der neuen Entwicklungen habe ich für kommende Woche eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung angesetzt. Wir werden da darüber sprechen, über den Vertrauensverlust vieler Filmschaffender gegenüber dem Geschäftsführer der Hessen Film und Medien GmbH, über die Rücktritte von Jurymitgliedern und einen möglichen Imageschaden für das Land Hessen und den Hessenfilm.
Die außerordentliche Aufsichtsratssitzung findet nun am kommenden Dienstag statt. Viele Filmschaffende erwarten, dass in der Sitzung die Amtszeit des Hans-Joachim Mendig als Chef der hessischen Filmförderung beendet wird. Doch Mendig wird am Dienstag noch einmal die Chance bekommen, seine Sicht der Dinge darzustellen. Der Offenbacher Regisseur Piotr Lewandowski hofft jedenfalls, dass Hessen bald wieder positiv als Standort für Film- und Fernsehfilme Schlagzeilen macht und nicht durch von Rechtspopulisten vereinnahmte Restaurantbesuche, ob privat oder politisch.
Man kann wunderbare Stars und Leute überzeugen, hier zu drehen. Es ist einfach ein Land, wo man einfach wunderbare Locations hat und wahnsinnig viele Künstler, die man unterstützen muss.
Der Streit um den Geschäftsführer des Hessen-Film Hans-Joachim Mendig spitzt sich zu, Ludger Fittgau hat berichtet. In Gdynia findet alljährlich ein Filmfest statt, seit 44 Jahren. Es versteht sich als Leistungsschau und will einen Überblick über aktuelle Tendenzen des polnischen Kinos bieten. Organisiert wird es unter anderem auch vom Kulturministerium, das oft Kunst auf Linie der konservativen Regierung fördert. Heute geht das Festival mit der Preisverleihung zu Ende. Und es war ein Festival, das in diesem Jahr von einigen Skandalen geprägt war. Darüber spreche ich mit dem Filmjournalist Ralf Schenk. Er ist in Gdynia. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, eine Geschichte hat besonders Wellen geschlagen, nämlich ein Film ist aus dem Wettbewerb verschwunden. Solid Gold. Was hat es damit auf sich?
Ja, Solid Gold von Jacek Bromski. Es geht da um die Machenschaften eines polnischen Investmentfonds, das seinen Anlegern hohe Renditen verspricht, und sie dann um ihre Ersparnisse bringt. Der Film beruht auf tatsächlichen Ereignissen von 2012 in Gdańsk, dem sogenannten Amber-Gold-Fall, und er beschreibt die Verquickungen von Finanzwelt, öffentlicher Hand und organisiertem Verbrechen. Auch der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk soll darin verwickelt gewesen sein. Dieses Solid Gold wurde nun also während des Festivals aus dem Wettbewerb zurückgezogen, auf Drängen des polnischen Fernsehens, das mit einem Drittel der Kosten beteiligt war. Als Argument wurde gestreut, die Schnittfassung stimme nicht mit der vom Fernsehen abgenommenen Fassung überein. Der Regisseur Bromski habe die Aussage seines ursprünglich 110 Minuten langen Films durch eine zusätzliche halbe Stunde verwässert und abgeschwächt. Dieser Regisseur ist in Polen übrigens nicht irgendwer, sondern kein geringerer als der Präsident des Verbandes der polnischen Filmemacher. Und er ist Mitglied im Organisationskomitee des Festivals und hat hinter den Kulissen dann auch fieberhaft daran gearbeitet, dass der Film doch noch in Gdynia laufen kann. Gestern hieß es nun plötzlich, dass der Hauptproduzent die Fernsehgelder zurückgeben wolle und so freie Hand hätte für eine Aufführung auf dem Festival, die dann abends in allerletzter Minute tatsächlich noch stattfand.
Dieser Fall Solid Gold war schon damals, als der Skandal aufkam, sehr diskutiert. Da war damals die heutige Opposition unter Ex-Ministerpräsident Donald Tusk an der Macht. Der Film Solid Gold wurde allgemein als schädlich für die Opposition betrachtet. Inwieweit spielen da also sehr politische Hintergründe mit hinein?
Auf jeden Fall spielen da sehr starke politische Hintergründe mit hinein. Der Film, obwohl er sich noch kritisch mit der alten Regierung der heutigen Opposition befasst, zeigt ja die politische Klasse insgesamt in einem nicht sehr günstigen Licht. Und ich denke, vor den polnischen Parlamentswahlen, die am 13. Oktober stattfinden, bedeutet solch ein Film natürlich einen erheblichen Unruhefaktor.
Es gab dann auch noch mehr Unruhe hinter den Kulissen des Festivals. Und zwar hat es wohl zwischen Festivalleitung und Auswahlkomitee heftig geknirscht, oder?
Ja, da hat es sehr heftig geknirscht. Zu Beginn des Festivals hat nämlich das Auswahlkomitee verkündet, dass es geschlossen zurücktritt. Dieses Komitee hatte von 40 eingereichten Spielfilmen insgesamt 21 für den Wettbewerb ausgewählt. Die Organisatoren des Festivals haben dann einige dieser vorausgewählten Filme einfach wieder gestrichen, und zwar ausgerechnet jene, die einen kritischen Blick auf die polnische Gegenwart richten. Schließlich sind diese Filme aber doch noch im Wettbewerb gelaufen, so wie zum Beispiel Gespräch der Vögel. Das ist das letzte Drehbuch des 2016 verstorbenen Andrzej Czuławski, verfilmt von seinem Sohn Xaveri. Wie immer bei Czuławski ist das ein grelles und lautes und surrealistisches Panoptikum. Im Grunde genommen ein Film über die Unmöglichkeit, die komplizierte Gegenwart in einer konventionellen Geschichte zu bündeln. Immerhin sehen wir aber in diesem Film, wie ein Ethiklehrer von seinen Schülern tyrannisiert wird, nur weil er seine Auffassung vertritt, jede Religion sei auch Ideologie. Und wir sehen authentische Szenen von den Aufmärschen polnischer Faschisten in Warschau.
Das Festival hat sich also so in einige Turbulenzen hinein manövriert. Die haben dann zu einer Sitzung des Verbandes der Filmemacher geführt. Wie ist diese Sitzung ausgegangen?
Ja, zu dieser Sitzung reisten selbst prominente Regisseurinnen und Regisseure nach Gdynia an, die in diesem Jahr überhaupt nicht im Wettbewerb vertreten sind, so wie Malgoszka Szumowska oder der Oscar-Preisträger Paweł Pawlikowski, der Regisseur von Ida und Cold War. Sie forderten unter anderem die Wiedereinführung eines künstlerischen Direktors. Das ist eine Funktion, die vor einigen Jahren ersatzlos gestrichen worden war, und überhaupt eine unabhängige Filmauswahl. Denn man muss wissen, dass das Festival hauptsächlich vom polnischen Kulturministerium gefördert wird. Und das ist fest in der Hand der streng konservativen Regierungspartei PiS. Der Streit um künstlerische Freiheit und die Auffassung der polnischen Regisseurinnen und Regisseure berührt also etwas Grundsätzliches.
Ja, über die PiS müssen wir jetzt auch noch sprechen. Die hat vor einiger Zeit einen eigenen Filmfördertopf eröffnet für Themen aus der polnischen Geschichte und auch sehr offen verkündet, es solle Geschichtspolitik durch Film betrieben werden. Gefördert werden also propagandistische Filme über die polnische Geschichte, vornehmlich für junge Zuschauer, die im Sinne der aktuellen Politik erzogen werden sollen. Gab es denn in Gdynia in diesem Jahr auch Beispiele schon für diese Art Kino?
Ja, die gab es. Im Wettbewerb lief ein Film über Josef Pilsudski, den Militär und Politiker, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Anarchist für einen unabhängigen polnischen Staat kämpfte, dann später Staatschef wurde und sich schließlich 1926 nach einem Putsch zum Diktator aufschwang. Dieser Pilsudski errichtete ein Regime, das er als moralische Diktatur zur Gesundung des Staates bezeichnete und in dem er die demokratischen Strukturen systematisch aushöhlte. Eine sehr widersprüchliche Figur also. Aber der Chef der PiS, Jarosław Kaczynski, sieht in ihm ein Vorbild. Und so ist es kein Wunder, dass der vom Staat finanzierte Film ihn als Leitfigur zeichnet. Da fallen dann pathetische Sätze wie »Polen ist eine Frage des Willens und nicht der Geografie«. Oder ich streiche alle alten Symbole, das einzige Symbol ist der weiße Adler. Unübersehbar ist auch die antirussische Haltung des Films. Dieser Pilsudski lässt im Ersten Weltkrieg russische Grenzpfähle niederreißen und verkündet sehr stolz, ein Krieg mit Moskau ist etwas Heiliges für Polen. So etwas zu sehen und zu hören und zu wissen, dass damit nicht nur unbedingt historische Befindlichkeiten gemeint sind, wirkt auf mich dann doch etwas bedrückend.
Nun wird heute Abend die Preisverleihung stattfinden. Was ist denn Ihr Tipp, wer das Rennen machen wird?
Ja, ich hoffe doch sehr, dass die Jury lieber Ksawery Żuławskis Gespräch der Vögel auszeichnet als etwa Pilsudski. Es wäre zumindest schön, wenn ein Zeichen gesetzt würde, das nichts mit einem vorauseilenden politischen Gehorsam zu tun hat, sondern mit der Freiheit der Kunst. Und sei sie auch noch so widerborstig und unbequem wie bei Żuławski.
Wir werden es also heute Abend sehen. Das Filmfest in Gdynia, es geht heute Abend zu Ende. Und auch die Politik hat dort eine Rolle gespielt. Ich sprach darüber mit Ralf Schenk. Vielen Dank. Ein ruhiger Film mit betörenden Bildern vom albanischen Hochgebirge ist ein Licht zwischen den Wolken. Der Film kommt am Donnerstag bei uns ins Kino. In einem kleinen Bergdorf lebt der Hirte Besnik. Die Mutter ist katholisch, die Schwiegerfamilie muslimisch, der Vater Kommunist. Besnik ist ein bisschen der Außenseiter des Dorfes und beim Gebet in der Moschee entdeckt er eines Tages, verborgen hinter Wandputz, eine christliche Heiligendarstellung.
Sie werden doch sicher schon von der Entdeckung in unserer Moschee gehört haben.
Besnik, niemand wird akzeptieren, dass Katholiken in der Moschee beten.
Ja, die marode Moschee wird zum Zankapfel unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Es ist eine fiktive Geschichte, die aber doch angelehnt ist an eine reale Geschichte. Das hat mir der albanische Regisseur Robert Budina erzählt, als ich ihn getroffen habe.
Ja, der Film beruht auf einer tatsächlichen Begebenheit in Nordalbanien. Vor hunderten von Jahren, als eine Kirche in eine Moschee umgewandelt wurde unter der Herrschaft der Osmanen und die Muslime dann kein Gebetshaus, keine Moschee hatten. Sie baten dann die damals herrschenden Wesire, ob man nicht die vorhandene Moschee gemeinsam nutzen könnte, also die Katholiken einen Tag und 6 Tage die Muslime. Der Wesir stimmte dem zu, er unterzeichnete die Urkunde. Und das ist der Beginn meiner Geschichte, aber auch nur der Beginn. Die weitere Entwicklung ist dann etwas ganz anderes.
Vor dem Hintergrund dieser Geschichte entfaltet sich bei Ihnen im Film ja die Erzählung. Im Zentrum steht die Familie des Schafhirten. Am Anfang sieht man sehr viel den Hirten und seinen Vater. Sie reden nicht viel. Was für eine Beziehung haben die beiden?
Der Vater hat dem Sohn etwas sehr Übles angetan und er weiß auch davon. Er hatte dem Sohn nämlich verboten, die Frau seines Lebens zu heiraten, weil sie aus einer Familie stammte, die gegen den Kommunismus eingestellt war. Der Vater konnte diesen Fehler nie zugeben. Zwischen den beiden herrscht tatsächlich eine gemischte Beziehung. In Liebe und Hass sind sie miteinander sehr stark verbunden. Und das ist auch der Grund, weshalb sie nicht viel miteinander reden.
Von außen betrachtet sieht alles friedlich aus, alle leben und arbeiten so vor sich hin, aber dann stirbt der Vater und plötzlich geht ein Graben durch die Familie. Was ist der Grund für die Auseinandersetzungen?
Sie kämpfen um ihre Identität. Beide wissen, dass diese Moschee früher eine Kirche war, aber sie wollen dieses Geheimnis aus der Vergangenheit nicht anrühren. Dennoch will der Hirte wirklich, dass seine Mutter diesen Platz bekommt, denn er kann nie vergessen, wie sehr sie darunter litt, dass sie keinen Gebetsraum hatte. Der Hirte will also, dass die Menschen sich der Geschichte bewusst werden. Es ist in gewisser Weise auch die Geschichte Albaniens überhaupt. Deswegen versucht der Hirte, diese Menschen zueinander zu führen. Sie kämpfen um etwas, was sie zu innerst noch nicht akzeptieren können. Sie kämpfen um das gemeinsame Verständnis der Vergangenheit. Und zum Schluss können sie das auch akzeptieren. Aber mir ist es auch noch wichtig zu sagen, es ist nicht die Religion, die hier die Menschen trennt, sondern es sind Interessen, die die Menschen gegeneinander stellen. Denn wenn man schon einen Gebetsraum teilen kann, aber nicht das eigene Haus teilt, dann wird doch die Frage des Glaubens zur bloßen Heuchelei.
Wie gut funktioniert denn die Koexistenz von Religionen im heutigen Albanien?
Ja, genau so ist das in Albanien. Das klingt jetzt vielleicht etwas rührselig, aber es gibt viele derartige Fälle. Zum Beispiel im Süden Albaniens gibt es einen Ort, dort gibt es einen hochgelehrten Professor, der sich sowohl im Koran wie in der Bibel auskennt und der auch die Lehren dieser Religionen den Menschen verkündet. Es gibt keine Kirche, keine Moschee in diesem Dorf. Dieser Professor übt dann die Rolle sowohl des Priesters wie auch des Imams aus. Das ist die Wirklichkeit in Albanien. In der langen Geschichte des Landes gibt es eine klare Werteordnung. Ganz oben kommt die Familie. Die Familie hält zusammen und das Zweitwichtigste ist, jede Familie hat einen Vater. Diesen Vater nennen sie Gott. An dritter Stelle kommt der Grund und Boden, die Nation, der man sich zugehörig fühlt. Denn die Albaner mussten sich immer gegen auswärtige Angreifer verteidigen. Und erst danach kommt als viertes die Religion. Zunächst also ging es um das Überleben in dieser Umwelt. Und danach kam der Glaube.
In Ihrem ersten Spielfilm ging es um einen Albaner, der in Griechenland lebt. Nun, in Ihrem neuen Film zieht die Familie von Griechenland nach Albanien. Das wird so nebenbei miterzählt. Wie sehr interessieren Sie sich für das Thema Migration?
Ja, ich war lange selbst in meinem Leben Emigrant. Zu Beginn der 90er Jahre habe ich für die Demokratie gefochten. Ich war Bestandteil der Protestbewegung gegen den Kommunismus. Und ich habe dann Albanien verlassen, denn Albanien war damals bankrott. Mein Traum war es, Theater- oder Kinoregisseur zu werden. Ich lebte dann zunächst einmal 4 Jahre in Italien. Und auch heute ist es so. Wir haben weiterhin ein beständiges Problem der Auswanderung. 40% der Albaner leben mittlerweile im Ausland. Meinen ersten Film habe ich in Griechenland gezeigt und ich liebe Griechenland. Wir achten einander, aber, das muss ich so hart sagen, um irgendetwas werden zu können in Griechenland, muss man konvertieren. Man muss also vom Islam zum orthodoxen Christentum übertreten und das geschieht auch ganz regelmäßig. Diese Emigration ist also etwas gleichsam Naturgegebenes und deswegen habe ich das Thema Migration auch in den Film mit eingebaut.
Natural in a way for us. That's why I put in the immigration.
Sagt der albanische Regisseur Robert Budina. Wir haben über seinen neuen Film gesprochen, Ein Licht zwischen den Wolken. Er kommt am Donnerstag ins Kino.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bern spult wieder vor und bei ihm geht es heute unter anderem um die Verfilmung eines Romanbestsellers, der von den traumatischen Folgen eines Terroranschlags handelt.
In Amsterdam träumte ich, ich hätte meine Mutter wieder gesehen.
Theo, gespielt von Ansel Elgort, ist auch als Erwachsener noch traumatisiert vom Tod seiner Mutter. Die amerikanische Verfilmung des preisgekrönten Romans Der Distelfink erzählt in wechselnden Zeitebenen. In seiner Erinnerung ist Theo wieder 13 Jahre alt und steht mit der Mutter im New Yorker Museum vor ihrem Lieblingsbild Der Distelfink. Als seine Mutter schon weitergegangen ist, passiert es. Eine Bombe explodiert. Als Theo aufwacht, liegt neben ihm ein Sterbender.
Hubert und Blackwell.
Der Mann sagt, Theo solle das im Staub liegende Distelfink-Gemälde zu einer bestimmten Adresse bringen. Wie in Trance gehorcht Theo und steckt das Bild ein. Dann erfährt er, dass seine Mutter tot ist. Für Theo beginnt ein wechselhaftes Leben, durch das ihn dieses Gemälde schicksalhaft begleiten wird. Er kommt zur wohlhabenden Familie eines Schulfreundes, aber dann holt ihn der mittellose Vater nach Las Vegas. Einziger Lichtblick ist die Freundschaft mit dem Ukrainer Boris. Als der Vater betrunken am Steuer ums Leben kommt, will Theo mit Boris weg.
Wir sollten das planen. Verrückt, heute Nacht abzuhauen.
Ich muss weg hier! Sie steckt mich in ein Heim, verstehst du das?
Regisseur John Crowley inszeniert Der Distelfink als Filmepos, das Theo, angelehnt an Dickens Große Erwartungen, dramatische Lebensstationen durchlaufen lässt. Traf schon den Roman die Kritik, zu viele Motive bunt zu vermischen, gilt das hier erst recht. Der Film ist episch lang, trotzdem wirken Theos Lebensstationen durchgehechelt. Die Freundschaft zu Boris, ein intensiver Höhepunkt des Buches, bleibt im Film eine charmant erzählte, aber folgenlose Episode. Das ergibt ein Stationendrama, dessen hübsch bebilderte, aber uninspiriert aneinandergereihte Einzelteile nur die Simulation einer Entwicklungsgeschichte aller Dickens ergeben. An der Küste der Insel Lesbos liegen die Reste an Land gespülter Boote. Das Rote Kreuz zeigt der Küstenwache, worauf man bei geborgenen Leichen achten muss, um sie später identifizieren zu können. Denn tausende Flüchtlinge liegen namenlos auf provisorischen Friedhöfen. Es ist ein Schauplatz des Schreckens, den der österreichische Dokumentarfilm The Remains nach der Odyssee zeigt. Parallel dazu erzählt er die Geschichte einer Flüchtlingsfamilie in Wien, die 13 Familienangehörige auf der Flucht übers Meer verloren hat. In nahen, aber unaufdringlichen Aufnahmen schildert Regisseurin Nathalie Bogers ihre Trauerbewältigung und zeigt parallel Bilder, wie das riesige Depot im Meer gefundener Schwimmwesten, die in ihrer Nüchternheit schaudern lassen. Bemerkenswert subtil fügt der preisgekrönte Film das persönliche Familiendrama und die Leichensuche auf Lesbos zu einer aufrüttelnden Gesamterzählung über das Massensterben im Mittelmeer zusammen. Alexandre geht mit der Familie immer noch in die Kirche, aber Zweifel nagen an ihm. Kürzlich hatte ihm eine zufällige Begegnung nicht nur blitzartig ins Bewusstsein gerufen, was ihm als Kind bei den katholischen Pfadfindern von einem Betreuer angetan worden war. Er musste erfahren, dass der Priester immer noch tätig ist. Daraufhin schrieb Alexandre an die Diözese.
Fast 2 Jahre lang, zwischen meinem 9. und 12. Lebensjahr, wurde ich bei den Pfadfindern immer wieder missbraucht von Pater Prénat, der sich um uns Kinder kümmerte.
François Ozons neuer Film Gelobt sei Gott beruht auf einer wahren Geschichte. Weil die Kirche eine echte Aufarbeitung verweigert, erstattet Alexandre Anzeige. Nun melden sich weitere Opfer. Ein Verein wird gegründet, um die jahrelange Vertuschung des massenhaften Missbrauchs öffentlich zu machen. Ozon rekonstruiert akribisch den Weg der Aufarbeitung, der 2016 zum Prozess führte und der für die Opfer mit tiefsitzender Scham verbunden war.
Wenn Sie reden, reden andere auch.
Was wäre denn auf meine Stirn tätowiert? Pädophilie-Opfer ständet er mein Leben lang.
Alexandres Söhne reagieren zunächst irritiert auf seine Initiative.
Warum machst du das alles, Papa?
Sollte euch so etwas passieren, wisst ihr jetzt, ihr könnt darüber sprechen.
Gerade mit seiner distanzierten Beschreibung macht der Film die schmerzhafte Aufarbeitung so fassbar. Ozon teilt die Erzählung in die Geschichten dreier Opfer aus verschiedenen Milieus und mit ganz unterschiedlichen Graden der Traumatisierung auf. Damit vermeidet er, das Thema zur Betroffenheitsgeschichte einer einzelnen Heldenfigur zu machen und ermöglicht einen differenzierten Blick. Auch die Opfer streiten über ihr Vorgehen, nicht wenige fühlen sich der Kirche weiter verbunden. Gelobt sei Gott, zeigt schonungslos, was es kostet, über erlittenen Missbrauch zu sprechen, aber macht überzeugend Mut, sich dem zu stellen.
Der Distelfink, The Remains und Gelobt sei Gott, das sind die Filme, die Christian Bernd vorgespult hat. Sie laufen am Donnerstag an. Und ein Gespräch mit dem Regisseur von Gelobt sei Gott, mit François Ozon, das können Sie am kommenden Samstag hier in Vollbild hören. Ari Aster ist 33 Jahre alt und gilt seit seinem Debütfilm Hereditary als große Hoffnung des Horrorfilms. Umso größer waren die Erwartungen an seinen zweiten Spielfilm. Midsommar heißt er und er kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Anders als sein Debüt spaltet der Film nun aber doch das Publikum und die Fachpresse. Patrick Wilinski hat Midsommar gesehen. Patrick, bevor wir in den Film einsteigen, wie erklärst du dir denn diesen Hype um Regisseur Ari Aster, einen Hype, den es zumindest in Nordamerika gibt?
Ja, das stimmt. Also mit 30 war er damals, so einen Film wie Hereditary zu drehen, das war schon außergewöhnlich. Es gibt ja so ein Hoch des Horrorfilms, denk an Jordan Peele, über den werden wir auch in diesem Gespräch noch ein paar Mal sprechen, wo auch ein größeres Publikum sich Horrorfilme ansieht, vor allem, weil sie recht intelligent mit den Mustern des klassischen Horrorfilms umgehen. Und Hereditary war ja so ein Fall. Es ging um eine Familie, wo das Böse quasi vererbt wird. Es ging um eine Sekte, um Dämonen. Und das hat er alles sehr erfrischend neu inszeniert, ohne eine Revolution auszulösen. Denn er bedient die klassischen Muster, weiß, wie man Leute erschrecken kann im Kino. Und das ist ja erstmal ein Talent. Zwar ein handwerkliches Talent, aber ein Talent.
Midsommar geht jetzt einen anderen Weg. Ist ein Horrorfilm, der zur Zeit der Weißen Nächte im Norden Schwedens spielt. Klingt erstmal nicht so richtig furchteinflößend.
Ja, stimmt. Wobei die Gruppe amerikanischer Studenten, bevor sie nach Schweden kommen, ja noch in Amerika sind. Und gerade der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Da ist es noch sehr düster und dunkel. Wir lernen Danny kennen. Sie ist stark traumatisiert, weil ihre Schwester Selbstmord begangen hat und dabei noch ihre Eltern umgebracht hat. Und sie ist völlig am Boden zerstört und wendet sich an Christian, ihren Freund, der Anthropologiestudent ist. Und der möchte sie eigentlich abservieren. Kann sie jetzt aber nicht abservieren, weil sie natürlich so traumatisiert ist. Er hofft jedoch, dass er mit seinen Anthropologie-Kommilitonen flüchten kann, so ein Jungstrip nach Schweden, um die Hausarbeit zu schreiben über die Rituale des Midsommerfestes. Aber Danny schließt sich einfach dieser Gruppe an und das mögen natürlich Jungs nicht, wenn sie einen reinen Jungstrip planen, dass da die Frau eines Typen einfach mitkommt. Und wenn sie dann in dieser Gemeinde in Schweden sind, dann werden die Karten ein bisschen neu gemischt, denn plötzlich merken sie, dass die Frauen dort höher angesehen sind als die Männer. Diese Gruppe von Menschen, die dort irgendwo auf dem Land im Norden Schwedens wohnt, die hat so sehr eigentümliche Rituale, die man gar nicht mehr so folkloristisch nennen würde, die auch immer wieder gewalttätig sind. Und einer nach dem anderen verschwindet dann auch plötzlich. Also du merkst, der Horror kommt dann so langsam über diese Rituale. Das Absurde an diesem Film ist, dass er sich unglaublich ernst nimmt und nicht einen Witz produziert, was man ehrlich gesagt bei so postmodernen Horrorspielereien durchaus machen muss. Und das Drehbuch ist ja ein großes Problem. Nicht nur, dass der Film fast 3 Stunden ist und viel zu lang. Keiner dieser Figuren glaubst du, dass sie eine Universität von innen gesehen hat. Wie die Amerikaner im Ausland sich so dumm anstellen, das ist jenseits aller Touristenklischees. Und das tut dem ganzen Horror Riesenabbruch. Weil in dem Moment, wo du die Figuren wirklich nur so als reine, ja, Schachbrettfiguren akzeptierst und wo es nichts gibt, wo du zumindest etwas mitfühlen kannst oder etwas akzeptierst jenseits des Horrorplots, dann wird das alles sehr langweilig und sehr öde. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass jemand wie Ari Aster, der das ja im ersten Film so gut bewiesen hat, hier so komplett an die Wand fährt. Also das ist schon enttäuschend.
Also Drehbuch funktioniert nicht, die Figuren funktionieren nicht. Wie arbeitet Aster denn mit, naja, den Mitteln des Horrorfilms, die es sonst noch gibt? Also mit Musik oder den, ja, sagen wir mal, bekannten Schreckmomenten?
Ja, er verzichtet auf die bekannten Schreckmomente, dass da jemand in einen Spiegel guckt und plötzlich steht da jemand hinter dir, so der klassische Horrormoment. Es gibt Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Das heißt, die amerikanischen College-Studenten, die nehmen da Drogen in Schweden. Und dann hast du den Moment, wo der Film so ein bisschen ins Surreale abgleitet und dann wächst plötzlich einer Figur Gras aus der Hand raus. Und das ist sehr schön inszeniert. Und auch die Dani, die dann immer mehr so ins Zentrum dieser kultischen Rituale rückt, die bekommt einen wunderschönen Blumenkranz auf den Kopf gelegt. Und dieser Blumenkranz, der lebt, der atmet, der winkt dir plötzlich so zu von der Leinwand. Und ich dachte mir, wow, das ist toll. Und auch diese Tischtafeln, die er so anordnet, die sind angeordnet wie die Teppichmuster in The Shining von Kubrick. Das heißt, Ari Aster kennt auch die Horrorgeschichte. Alles super, alles wunderbar. Und dennoch funktioniert es am Ende nicht, weil der eigentliche Horror, der dich packen müsste, der dir an die Gurgel gehen müsste, der entsteht hier nicht. Weil ich glaube, am Ende ist es dann doch vielleicht eine persönliche Geschichte. Es fehlt mir der Horror in diesem Horrorfilm irgendwann. Vielleicht auch, weil es so hell ist und diese Gruppe an Schweden am Ende so ein bisschen aussieht wie aus einer IKEA-Werbung. Also irgendwann macht man sich auch darüber lustig, weil es einen nicht bekommt, weil du kein Interesse hast für die Figuren.
Ari Aster selber hat den Film als einen solchen beschrieben, der im Kern Beziehungsende mit anderen Mitteln durchexerziert. Wie überzeugend ist denn diese Interpretation für dich?
Ich glaube, es ist es. Und ich glaube, das ist auch das Problem dieses Films. Ich glaube, vor allem, weil er in dem Moment, wo er das so durchdekliniert, dass das quasi eine Break-up-Geschichte ist, nur quasi im Kostüm eines Horrorfilms, guckst du natürlich auch auf Genderrollen in diesem Film und die sind recht klassisch gehalten. Also du hast hier die Frau, die so bedürftig ist, dass sie in der Beziehung sich so reinsteigert und damit quasi die männliche Unabhängigkeit anfängt so aufzufressen und zu verschlingen. Die Jungs lehnen sie ab, sie finden sie lästig, servier sie doch ab, Christian, sagen sie permanent, der hält irgendwie an ihr fest und dieser Christian, der bekommt bekommt so Avancen von so einer Schwedin in dieser Gruppe und das steigert nochmal ihre Eifersucht. Sie will ihn irgendwie loslassen, aber sie möchte ihn nicht gehen lassen zugleich zu einer anderen und sie steigert sich dann natürlich in das Gemeine oder Böse, Horrorhafte der Rituale rein. Das sind aber so Motive, die Frau, die den Mann verschlingt, das hast du auch in diesem Mythos der Vagina Dentata, auch übrigens ein Horrormythos, auch für viele Horrorfilme. Das ist so klassisch und so langweilig, ehrlich gesagt. Und nochmal zurückzukommen auf Jordan Peele. Us war ja so ein toller Film dieses Jahr. Jordan Peele interessiert nicht nur seine Figuren. Ihn interessierte auch der Horror. Ich erinnere mich an dich im Kinosessel, die ganz tief vergraben war. Mhm. Ihn interessierte aber auch der Humor. Ihn interessierte aber auch etwas mehr zu erzählen über ein gesellschaftliches Phänomen, eine Angst in Amerika. Und die eigentliche Aussage, die ich hier aus dem Film von Ari Aster jetzt rausziehen kann, ist entweder: Männer, rennt weg vor euren Frauen und Amerikaner, bleibt zu Hause. Weil in dem Moment, wo die Amerikaner ins Ausland fahren, endet das ganz schlimm für alle. Und das ist dann auch irgendwie konservativ und doof.
Also Jordan Peele, Us müsste wahrscheinlich irgendwo im Netz zu oder auf DVD zu bekommen sein, wenn Sie ins Kino gehen wollen. Midsommar, so heißt der zweite Spielfilm von Ari Aster. Der kommt am Donnerstag ins Kino. 218 Minuten lang ist der neue Film von Thomas Heise. 218 sehr eindringliche Minuten, in denen er mehr als 100 Jahre Familien- und Zeitgeschichte zu einer Collage verwoben hat, die vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der DDR reicht. Es geht um die Großeltern, die Eltern, den Bruder. Es geht um das, worüber man spricht und über das man schweigt. Heimat ist ein Raum aus Zeit, heißt der Film von Heise. Er hatte seine Premiere im Februar bei der Berlinale und ist seitdem von Festival zu Festival gereist. Gerade auch erst war er in Toronto. Über den Film und den Regisseur spreche ich mit Katja Nikodemus, Filmkritikerin der Zeit. Frau Nikodemus, Heimat ist ein Raum aus Zeit ist in gewisser Weise ja eine Familiengeschichte. Was für eine Familiengeschichte ist das?
Ja, es ist die Geschichte einer deutschen Familie, eben Thomas Heises Familie. Und Sie hatten ja schon erwähnt, der Bogen führt eben von Thomas Heises Großeltern väterlicherseits über zwei Weltkriege bis in den Alltag der DDR und in die Gegenwart. Eben 100 Jahre sind das, die diesen Bogen spannt. Und die großen Daten eben, Kriegsbeginn, Kriegsende, Mauerfall, Mauerbau, die werden überhaupt nicht markiert, sondern sie sind einfach da, manchmal im Nebensatz einer Postkarte. Und das ist das Tolle, denn dieses Material des Films besteht fast ausschließlich aus privaten Zeugnissen, Briefen, eben Tagebucheinträgen. Und am Anfang dieser Chronik stehen eben Thomas Heises jüdische Großmutter Edith und sein Großvater Wilhelm. Und mit ihren Briefen beginnt ein Fluss der Worte in der Zeit. Und all diese Texte liest Thomas Heise selbst mit ruhiger Stimme vor. Das ist sozusagen das Setting dieses langen, tollen Films.
Und welcher Effekt entsteht dadurch, dass Heise all das, die Briefe, Tagebucheintragungen, Notizen selbst liest?
Der Film bekommt natürlich dadurch einen sehr persönlichen Klang und Sound, aber durch Heises ruhige Stimme bekommen diese privaten Zeugnisse und Worte auch etwas Objektives, weil es ja immer derselbe Mensch ist, der alles vorliest. Und Heise hat auch ganz bewusst darauf verzichtet, das Material zu dramatisieren. Sozusagen das Drama erzählt sich von ganz allein. Es gibt eben die Erfahrung von Krieg, von Deportation, von Wiederaufbau, von Dissidenz, von der Liebe und ihrem Scheitern. Es gibt Studium, Alltag, Eltern, die ewige Rebellion der Kinder. Und dazu zeigt Heise frei assoziative Bilder, also Landschaften im Osten vornehmlich, die Wiener Straßenbahn aber auch, verfallenen NVA-Kasernen, Rangierbahnhöfe. Und diese Bilder werden so zu einem Resonanzraum für seine Stimme und auch zum Resonanzraum der deutschen Geschichte, die hier eben mit privaten Erfahrungen und Augenblicken erzählt wird.
Also 100 Jahre deutscher Geschichte. Könnte man denn auch von einem deutschen Heimatfilm sprechen?
Ich meine, der Begriff Heimat ist ja oft ideologisch überformt und hier geht es eben um einen deutschen Heimatbegriff, der eben zwangsläufig offen ist für Widersprüche. Es geht auch um die Unmöglichkeit, diese Widersprüche restlos aufzulösen. Und um ein Beispiel zu nennen, eine ganz zutiefst beeindruckende Sequenz des Films zeigt eine mit der Schreibmaschine geschriebene Nazi-Liste. Es ist die Liste der Menschen, die in Wien deportiert werden sollen. Ein schreckliches Dokument ist das. Und Heises Kramer fährt eben diese Liste 20 Minuten lang ab, während die Briefe der jüdischen Verwandten von ihm vorgelesen werden, die ihren Alltag beschreiben, die Restriktionen und so weiter. Und durch diese Kamerafahrt und die Texte bekommen all diese Namen eine große Würde. Ja, also sie verwandeln sich wieder in Menschen und Schicksale. Und weil Thomas Heise sich eben diesem Abgrund der deutschen Geschichte so konsequent stellt, kann er eben aus den privaten Briefen eines Jahrhunderts auch einen zum Teil, finde ich, positiven Heimatbegriff wieder entwickeln. Also teilweise kam mir dieser Film selbst so vor wie eine fatale, zarte, traurige, nachdenkliche, schöne deutsche Heimat, die man dann auch wieder bewohnen kann und will.
Thomas Heise hat ja überhaupt einen sehr eigenen Zugriff auf die Welt, auf Film. Er dreht schon seit vielen Jahren essayistische Dokumentarfilme, einer davon Material, bei dem er Bilder von den späten 80er Jahren in der DDR bis ins Jahr 2008 in Deutschland verwebt. Wie lässt sich denn Heimat ist ein Raum aus Zeit in Heises Werk einordnen?
Ja, ich glaube, man muss auch zum Beispiel diese Neustadt-Trilogie von ihm erwähnen, um das so ein bisschen zu verstehen. Stau, jetzt geht's los, hat er 1992 gedreht über deutsche Neonazis. 8 Jahre später gab es Neustadt und 2007 dann Kinder, wie die Zeit vergeht. Und diese Trilogie, die war ja schon ein Panorama ostdeutscher Zustände der Nachwendezeit. So eine Chronik über die Anfänge von Fehlentwicklungen oder Entwicklungen, die uns heute beschäftigen. Rechtsextremismus, NSU, Behördenversagen, Beginn der AfD, das kann man da alles schon ablesen. Und Heise zeigt, was all dem vorausgeht. Und auch in den Filmen hat er sich Zeit gelassen. Also er dreht im Grunde nie Filme über Menschen, sondern er wartet mit der Kamera auf den Menschen. Und dieses Verfahren, finde ich, setzt er jetzt in Heimat, ist ein Raum aus Zeit fort, denn es ist auch kein Film über seine Familie oder über die deutsche Geschichte, sondern er lässt der Geschichte die Zeit, sich aus diesen Briefen und Worten im Raum diese assoziativen Bilder zu entwickeln.
Es gab ja in der letzten Zeit vermehrt Filme von ostdeutschen Regisseuren und Regisseurinnen, die die DDR und ihre Geschichte auf eine sehr differenzierte Weise erzählen, wenn man denkt an Gundermann von Andreas Dresen, Adam und Evelyn von Andreas Goldstein oder die Familie Brasch von Ann-Kathrin Händel. Inwieweit passt denn Heimat ist ein Raum aus Zeit in dieses filmische Gefüge?
Also ich hatte beim Schauen des Films das Gefühl, dass Thomas Heise hier auf subtile und auch monumentale Weise einen Bogen spannt für die Erzählung, die all diese Filme gemeinsam ergeben. Ich meine monumental, weil er eben diesen Zeitvektor setzt von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis heute. Und an diesen Vektor oder an diesen Bogen könnte man all diese anderen Filme und Geschichten anlagern zu einer großen Erzählung. Aber sein Film ist eben auch eine gesamtdeutsche Geschichte, weil sie vor dem Ersten Weltkrieg beginnt. Es gibt auch eine westdeutsche Episode und das ist wirklich wie so eine Kuppel für all diese Erzählungen auf faszinierende Weise.
Heimat ist ein Raum aus Zeit. Das ist der Film von Thomas Heise, der kommenden Donnerstag in ausgewählten Kinos in Deutschland anläuft. Und hier geht's gleich weiter mit der Echtzeit. Das Magazin für Lebensart widmet sich heute dem Zaun. Ich bin Susanne Burg und wünsche viel Spaß.